Hallo ihr Lieben, hier spricht Blümchen. Ich bin dabei im Podcast Never Forget und wir sprechen über dieses wunderbare Jahrzehnt, die 90er, über meine Motivation, wieder auf die Bühne zu gehen, zum Comeback und was so demnächst passiert.
Das, liebe Never Forgetties, ist völlig korrekt. Darüber sprechen wir in der heutigen Episode von Never Forget, der 90er Podcast mit Jasmin Wagner, die ihre Mission fast 30 Jahre nach ihrem ersten Happy Hardcore Baller-Hit Herz an Herz wie folgt beschreibt. Blümchen ist eine Superheldin aus der Vergangenheit, die in die Gegenwart reist, um den Leuten Glück, Freude und Euphorie zu bringen. Ist das nicht schön? Wir haben ihr aber auch eine exklusive Grußbotschaft und Entschuldigung von Echtsänger Kim Frank übermittelt. Blümchen verrät uns ferner, wie sie es, anders als viele ihrer damaligen Eurodance-Mitstreiter und Streiterinnen, geschafft hat, cool und kredibil zu bleiben bzw. zu werden und überrascht uns mit der Begründung, wieso ihr Cover-Cover von Computerliebe so gar nichts mit ihrem Privatleben zu tun hat. Eine neue Folge der zweiten Staffel von Never Forget wäre aber keine Runde, wenn wir darüber hinaus nicht auch eine einschlägige Liste parat hätten. Deshalb reden wir vor unserem Gespräch mit Blümchen und abseits von Boomerang und Piep Piep kleiner Satellit über 10 Dancehall-Hits der 90er, die gut gealtert sind. Und damit unter anderem über Show Me Love, Crucified, Freed From Desire und Everybody's Free to Feel Good. Viel Spaß mit dieser quietschbunten neuen Folge.
Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehn-Rosanes.
Ladies and Gentlemen, jetzt wird das Tanzbein geschwungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Never Forget.
Ist das wirklich so?
Der 90er-Podcast, ich tanze nicht mehr.
I still like to move it.
Da sind wir schon im Thema drin. Es geht heute um Dancefloor, also den Tanzboden, wie man, ich glaube, in den 70ern in Deutschland sagte, oder Diele nannte man Boden, Böden teilweise auch. Eisdiele, Tanzdiele, keine Ahnung. Heute geht's um 10 Dancefloor-Hits der 90er, die gut gealtert sind. Womit wir nicht sagen wollen, dass alle anderen nicht gut gealtert wären, aber die wir doch noch ziemlich
abfeiern. Es sind nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt natürlich zahllose.
Zahnlos, womit wir über Rednecks sprechen würden. Das tun wir heute nicht. Wir kommen heute möglichst schnell zum Thema. Ich möchte vorweg eine kleine Richtigstellung äußern. Und zwar hat unser Kollege und Edelfan Linus Volkmann, Gali Grü an dieser Stelle, so wie er auch gerne schreibt, einen Teil missverstanden bei der letzten Folge. Und ich sage das deshalb, weil er natürlich nicht unser einziger Hörer ist, aber vielleicht haben das auch andere missverstanden. Das ist mir natürlich ein Anliegen. Denn bei deinem Stichwort, Stefan, von abgehalfterten Typen.
Wen habe ich denn damit gemeint, um Gottes Willen?
Hört das nach in der Folge 3 der Staffel. Da ging es um Soundtracks. Und da habe ich eingeworfen, dass es um abgehalfterte Typen auch gleich im Interview mit Henning Wieland gehen würde. Und Linus und vielleicht viele andere verstanden das so, als hätte ich damit gleich mal Henning Wieland gedisst, Gottes ohne dass er im Raum ist. Nichts läge mir ferner. Lieber Henning, wenn du das hörst, nein, so war es nicht gemeint. Ich beleidige unseren Gast nicht. Ich würde nie irgendeinen Gast oder irgendeinen Menschen beleidigen.
Gemein, wenn wir das jemals tun sollten, dann steckt uns in den H-Block im Gefängnis.
Ja, stimmt, da kam der Name. Darüber haben wir nicht gesprochen. Liebe Band, wo kommt eigentlich euer Name?
Wir haben über einige Sachen nicht gesprochen.
Gemein waren damit natürlich die Figuren aus Bang Boom Bang. So, wir sprachen über Soundtracks und uns ist natürlich im Nachhinein aufgefallen, was wir in der Folge schon haben durchblitzen lassen, dass es auch da viele, viele mehr gibt. Ich habe danach zum Beispiel den Man on the Moon Soundtrack nochmal gehört. R.E.M., Andy Kaufman, Jim Carrey, ganz, ganz tolles Ding. Darüber hätte man sprechen können.
Dann gab es natürlich auch noch Dead Man von Jim Jarmusch, diese Improvisation von Neil Young, also auch eins seiner definitiven Alben eigentlich. Twin Peaks war ja nicht nur eine Serie, da gab es ja auch noch einen Film mit dem hervorragenden Soundtrack Firewalk With Me, aber wir haben ja auch nur begrenzt Zeit. Und selbst die begrenzte Zeit, die nutzen wir vollständig aus.
Trotzdem kleine Streaming-Empfehlung, die Jim Carrey-Doku über Andy Kaufman, Me and Andy, oder so ähnlich heißt die, auf einem Streaming-Dienst eurer Wahl. Schaut euch die an, das ist das Beste, was man über Jim Carrey sehen kann. Neben sehr, sehr vielen anderen guten Dingen. Was ich mich im Nachhinein noch gefragt habe, Stefan, warum gibt es heute nicht mehr so viele so berühmte Soundtracks? Also ist es vielleicht eher so, weil Kino nicht mehr so ein Blockbuster-Ding ist, weil alle sich das irgendwie die Filme im Streaming angucken? Oder liegt es vielleicht eher daran, dass die Filme auf den Streamingdiensten teilweise groß sind, aber sie nicht mehr jeder mitkriegt, weil das nicht wie Wetten, dass oder Titanic ist? Das hat jeder gesehen auf jeden Fall. Oder liegt es vielleicht vielmehr daran, dass niemand mehr Alben kaufen muss, um Songs zu hören und zu besitzen?
Also auf der einen Seite ist, glaube ich, boomt das Kino wie vielleicht noch nie zuvor durch die ganzen Superheldenfilme vor allem. Das sind ja, also wenn ja jedes Jahr Rekorde gebrochen, was jetzt wieder der Alles steht Kopf 2 zum Beispiel, der erfolgreichste Animationsfilm ever, also noch vor so Frozen und dem Dschungelbuch und allem. Es werden ständig Rekorde gebrochen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch fragmentiert. Also wenn wir uns erinnern an unsere Jugend, so, da gab es einfach so den einen großen Blockbuster im Jahr, sagen wir mal, das ist 96 Independence Day and that's it. So, da kam nicht mehr. Jetzt ist es ja, alle zwei Wochen kommt ein Film in die Kinos, der ein Spektakel ist und so. Also man kommt da gar nicht dahinterher mit der Zweitverwertung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es diese Soundtracks hat man sich ja vor allem damals auch in den 90ern gekauft, weil man einfach, weil es ja wie Sampler waren, die einen gewissen inhaltlichen Zusammenhang hatten, aber man hatte auf einmal ganz viele Songs von Bands, die man geil fand und so. Ähnlich auch wie Compilations, die es in der Form nicht mehr gibt, auch wie Greatest Hits Alben, sowas gibt's einfach nicht mehr. Es gibt diese Songs ja alle, wenn die nicht extra neu für diesen Film aufgenommen wurden, und dann gibt's das alles im Streaming, da brauche ich dann keine CD mehr, das gibt's alles schon als kuratierte Playlist, so hat sich das, glaube ich, erübrigt.
Nur die Bravo-Hits gibt es immer noch.
Die gibt es immer noch, genau. Das hat natürlich aber auch so ein Alleinstellungsmerkmal, das ist so eine Kultmarke geworden, dass man sich die einfach weiterhin kauft, genauso wie es Leute gibt, die immer noch die Simpsons schauen und die sich immer noch das lustige Taschenbuch kaufen. Ich glaube, das ist eher so ein Lifestyle-Ding, dass man, und du hörst da ja auch nicht auf, also wenn du schon die bis zur Bravo-Hits 213 alle gekauft hast, dann gibt es den Punkt nicht, jetzt springe ich ab.
So. Kommst du nicht mehr raus.
Du musst das dann einfach durchziehen.
Aber Kuschelrock, die sind tot.
Glaube ich, oder? Glaube ich. Bin ich mir gar nicht so sicher.
Schreibt uns in die Kommis. Heute geht es um Dancefloor, also mehr als nur Eurodance. Über Eurodance sprachen wir schon mal ausführlich in Staffel 1. Es geht aber auch jetzt nicht um so harten Club-Techno oder Big Beat, Drum Bass, Jungle, Trip-Hop, Digital Hardcore,
wir was auch immer. Wir bleiben bei Songs, die alle kennen.
Genau. Wir kennen ja auch nicht mehr einen.
Genau, also darum geht es nicht. Es geht nicht um Big Beat, es geht um keine FX-Twin-Wahnsinnstaten oder so. Es geht letztlich um Musik, die nicht die sogenannte Snap-Formel bedient. Also Rap in der Strophe und männlicher Rap meistens in der Strophe und weiblicher Gesang im Refrain. Es geht um alles, was immer noch Dance ist, aber auch sehr poppig ist, sehr hausig auch sein darf, sehr, sehr discoid werden darf, was mit Soul-Samples auch teilweise arbeitet, aber das werdet ihr gleich erfahren.
Für unser Buch Back for Good, habe ich es heute schon mal genannt.
noch nicht, aber die Sendung ist auch noch jung.
Habe ich mit Jürgen Nosy Katzmann gesprochen. Sagt euch vielleicht erstmal nichts, aber der ist ein sehr erfolgreicher Songwriter. Er sagt selbst sogar, der erfolgreichste Eurodance-Songwriter der 90er gewesen.
Ein Strippenzieher.
Der hat allen voran Mr. Vain von Culture Beat geschrieben. So. Und den habe ich nach der Definition gefragt. Und der sagt selbst, Eurodance ist nichts weiter als europäische Tanzmusik. Ne? Ja. Inspiriert von, wie er glaubt, Italo-Disco. So Vamos a la Playa ist für ihn der erste Eurodance-Song gewesen. Mhm. Ganz interessant.
Auch ein sehr, sehr ironischer Song übrigens. Der hat sehr viel mit Umwelt. Man denkt immer, dass es so ein Ballermann ist und so ein Sommerhit ist. Da geht es aber ganz konkret auch um Umweltzerstörung und atomare Bedrohung. Also ein Song, der gern missverstanden wird.
Oftmals hört man ja einfach nicht.
Genau.
Oder
vor allem, wenn es in der Sprache ist, deren man nicht mächtig ist.
Stimmt doch, das hatten wir neulich in der letzten Folge auch, wo es um Lager ging.
Ein Song, genau.
Auch nichts mit Saufhymne zu tun hat.
Saufhymne, aber ganz im Gegenteil.
Aber dann doch. Und DJ Bobo hatte im Interview auch zugegeben, gesagt, so, ja, das ist Eurodance, was da anders ist als beim Dancefloor, sind so diese süßen Melodien. Und ganz ehrlich, wir haben die Musik produziert, das sollten irgendwie Tanzhits werden. Die wurden auf dem Dancefloor ausprobiert. Wenn sie nicht geklappt haben, dann mussten wir es nochmal versuchen oder lang genug Geduld haben und die Leute penetrieren damit sozusagen. Aber er gab auch zu, das Textliche, naja, da haben wir oft gedacht, so, fuck, jetzt muss ich noch einen Text her. Also was denken wir uns jetzt da aus? Muss schön und eingängig sein und repetitiv. Und so, das hat er ja beide ganz gut geschafft.
Wir beginnen unseren Countdown. 10 90er Dance-Songs, die dieses Jahrzehnt überlebt haben. Und wir haben uns überlegt, wir machen das mal ganz chronologisch und fangen ganz am Anfang an.
Show Me Love von Robin S. aus dem Jahr 1990, ganz am Anfang angefangen. Robin S. hieß eigentlich Robin Stone, die war zu der Zeit 28, geboren in Hempstead, New York. Der Song selbst wurde geschrieben von zwei Herren namens Alan George und Fred McFarlane. Und der wurde ursprünglich schon im Oktober 1990 veröffentlicht, in einer anderen Version als die wir alle kennen. Damals von Champion Records im UK. Und 92 dann kam ein schwedischer Produzent, so ein Hausmusikproduzent oder ein Duo vielmehr, Stonebridge hieß der und Nick Nice. Und die haben, die Schweden wieder, die Händchen für Pop, wird nicht das erste und das letzte Mal gewesen sein.
Nee.
Die haben das Ding geremixed und dann gab es einen Re-Release in vielen verschiedenen europäischen Ländern und United States und Japan. Und dann wurde es halt ein Riesenhit. Das hat dann im Grunde auch geholfen, Hausmusik noch mal viel, viel populärer zu machen. Mhm. In Deutschland und Europa natürlich auch deshalb populär geworden, weil Eurodance dann auch gerade das Ding war und viel mehr Leute, die sonst mit gar nichts mit House, Dancefloor, was auch immer zu tun hatten, das gehört haben. Fun Fact, es gab später in den 90ern einen Song namens Show Me Love von einer Sängerin aus Schweden namens ebenfalls Robin.
Aber
Y. Genau. Große Verwechslung, war nicht dieselbe Person. Und warum ist der Track so berühmt geworden und so markant? Der Remix wurde deshalb so ein Hit und so prägnant, so einprägsam, weil er, Achtung, ich bin kein Musiker, die Leute, die jetzt zuhören, hauen mir wahrscheinlich ihren Synthesizer auf den Kopf. Es gab darin eine sehr eingängige Korg M1 Synthesizer Bassline. Das war so ein Preset, was auf diesen Synthesizern voreingestellt war. Organ 2 oder Organ 2 heißt es, glaube ich. Das hörte man danach auch in vielen, vielen Songs noch öfter. Und das war so eingängig. Und damit hat es halt auch die deutschen Charts erreicht und wurde seitdem nicht nur in den Discos und Dancefloors gespielt, sondern immer wieder, wie so viele Hits aus den 90ern, wenn es nicht selbst schon Cover oder Samples waren, eben gecovert. Unter anderem von Jason Derulo, Kid Ink featuring Chris Brown, das deutsche DJ-Duo Michael Mind Project gab's, Clean Bandit, Hardwell, so viele EDM-DJs, Steve Angelo und Laidback Luke, Sam Feld und natürlich David Guetta. Welcher Song ist sicher von ihm? Wahrscheinlich keiner. Im Felix Jähn-Cover von Ain't Nobody von Chaka Khan und Rufus hört man diesen Sound auch wieder. Und 2022 hat Charlie XCX Song einen Teil daraus gesampelt in einem Song Used to Know Me und Beyoncé in Break My Soul. Ich fand's ganz lustig, wenn man mehr über die Genese die Songs wissen will und seinen Einfluss. 2015 hat der britische Guardian einen langen, guten Text darüber geschrieben mit der Headline Dum Diddledy Dum Dum, Why Everything in the Charts Sounds Like Show Me Love.
Klingt das alles bisschen, Show Me Love ist.
Genau, klingt das ein bisschen herablassend.
Das hat man ja Anfang der 90er eher noch gemacht, dass man sich Songs, die eigentlich schon in den 80ern erschienen sind, nochmal geremixt hat. Zum Beispiel auch Tom Steiner von Susanne Vega war eigentlich so ein A Cappella-Stück, wurde dann von einer Gruppe namens TNT nochmal neu aufgenommen und dann auch ein Riesenhit 1990. Also da hat man gerade noch geguckt, was gab es denn gerade eben, wo kann man jetzt noch so ein, durchs Aufkommen von Samplern, die erschwinglich waren, Synthesizern, was kann man dann noch etwas aufpeppen.
Show Me Love finden nicht nur wir geil, sondern der tauchte und taucht immer wieder in diversen Bestenlisten auf, wenn es um die 30, 20, 50, 100, was auch immer, besten House-Tracks der 90er geht, Dance-Tracks, Rolling Stone, Pitchfork, Billboard und einschlägigere Elektromusikmedien, sind sich da alle recht einig. Kleiner Funfact noch, wir haben in einer Folge, Stefan, darüber gesprochen, dass die originale Sängerin von Meatloafs großem Hit, I Do Anything For Love, da keine Credits bekommen hatte und es dann wieder Ärger gab und später war es eine andere. Und so war es hier angeblich auch bei Show Me Love. Es gab so einen kleinen Disput einer Sängerin namens Andrea Martin, die mal behauptet hätte, es wäre doch von ihr gesungen worden und nicht von Robin S. Da gab es dann viel hin und her. Andrea Martin starb 2021 und die Produzenten von damals haben sich auch zu Wort gemeldet und haben gesagt, nee, die hat schon mit Demo eingesungen, was dafür bekommen. Aber im Final Recording war es Robin.
Wir bleiben in Schweden und kommen zu einer vogelwilden Band, die etwas in Vergessenheit geraten ist, was eigentlich unfassbar ist, so krass over the top die waren. Queer und Camp as Fuck. Es geht um die Army of Lovers. Die hat 1991 einen riesigen europaweiten Hit, der so klingt und Crucified heißt. Unglaublich eigentlich, oder? I'm crucified like my savior. Da gab es, glaube ich, damals überhaupt keinen großen Aufschrei. Also anders als noch bei Judas, dann viele Jahre später von Lady Gaga oder davor Blasphemous Rumors, Depeche Mode, dass man einfach einen Popsong rausbringt, der flamboyant wie sonst was ist und gekreuzigt heißt und so. Letztlich eine Band, die, ich glaube, die größten, der beste ESC-Sieger, der nie beim Eurovision Song Contest teilgenommen hat, ausgerechnet auch noch aus dem Popland Schweden, also aber die ESC-Revolution. Die zweifache Gewinnerin Loreen. Das Album, aus dem dieser Song ausgekoppelt wurde, hieß auch Massive Luxury Overdose. Also schaut euch mal Videos von dieser Band an. Das ist ein LGBTQ-Fest par excellence. Die Band ist auch hat auch einen politischen Hintergrund, ist benannt nach einem Dokufilm von Rosa von Braunheim, dem großen Queer-Rechte-Aktivisten der 60er und 70er Jahre. Der kam 1979 ins Kino, heißt auf Deutsch Armee der Liebenden oder Aufstand der Perversen, im englischen Original Army of Lovers, daher kommt der Name, or Revolt of the Perverts. Da ging es vor allem um die Stonewall Riots 1969, die das ja alles ausgelöst haben. Interessant fand ich auch, war bei uns gar nicht mehr so ein großer Hit. Es gibt von den Army of Lovers auch einen Song, der heißt Israelism, in der ein hebräisch gesungenes Volkslied vertecknet wird. Das heißt im Original Hevenu Shalom Aleichem. Das heißt, wir haben euch Frieden gebracht. Also das ist auch in heutigen Zeiten, in der Antisemitismus ja wieder irgendwie on vogue ist oder so, würde ich mir wünschen, dass man so einen Clip mal wieder ausgräbt und den Leuten zeigt.
Ich fand den damals total verstörend und irre und komisch und ich fand den Song auch kacke. Ja. Aber jetzt, wo du erklärst, was dahinter steckt, völlig krass, dass man im Zusammenhang mit Dancefloor-Musik, also leichter Musik, über all das spricht, was du gerade gesagt hast.
Genau, das ist eigentlich letztlich auch einfach nur ein Vehikel, um total wichtige politische Messages rüberzubringen. Also das ist eine Feier von nicht heteronormativen Leben, eine Feier, ein Song über die Freuden einer jüdischen Existenz und alles so, aber halt verpackt, dass es ins Formatradio packt. Also ganz toll, die Army of Lovers.
Ein trojanisches Pferd sozusagen. Platz 3, wir bleiben chronologisch und stehen jetzt im August 1991 mit Rosella, Everybody's Free, in Klammern, To Feel Good.
Ach, wie schön. Vielen Dank an dieser Stelle.
Ich habe den Song weder gesungen noch geschrieben. Trotzdem gern geschehen. Ich habe mich auch gefreut, als ich den in Vorbereitung auf diese Sendung wieder hören konnte. Nicht, dass ich vorher nicht hätte tun können. Es ist noch so eine krasse, ähnlich wie bei Show Me Love von Robin S., so eine krass eingängige Signature-Line. Also wenn man diesen Song einmal hört, dann ist das. Das steht dafür und nichts anderes. Die Musik selbst ist so relativ typisch für Dance, auch Eurodance damals, finde ich. Dass auch dieser Song, wie zum Beispiel damals Mr. Vain oder Rhythm is a Dancer, sofort mit dem Refrain anfangen. Mhm. Das war nicht
so untypisch. Macht man ja heute auch wieder so. Einfach die Leute ja sofort catchen, damit die im Streaming dabei bleiben. Sofort rausgehen. Sofort genau. In die Vollen gehen.
Ja. Also andere Gründe, aber genau. Gleiches Prinzip.
Aber finde ich prinzipiell gut.
Rosella, oder Rosella Miller, ihr vollständiger Name, kommt aus Zimbabwe. Und sie hatte 1990 schon mit Born to Love, ja, so einen kleineren Club im UK. Und der hier wurde, wie der davor auch, von Nigel Swanson und Tim Cox geschrieben, im Londoner West End produziert und aufgenommen. Und es war wohl erst ein Hit so in den Clubs, Ibiza und Mallorca. Vor allen Dingen denke ich auch wegen dieser positiven und freiheitlichen Refrainzeile, also What's Not to Like About This Message sozusagen. Mhm. Und dann zack, ab in die Charts überall in Europa, in den USA erst später, 92 veröffentlicht. Und da steckt schon ganz viel anderes drin. Also hier auch Breakbeat, Rave in den Strophen. Trip-Hop, finde ich, hört man da raus. Und diese Hammer in ihrer Stimme, das finde ich ganz, ganz toll. Und auch dieser Song ist in diversen besten Listen der besten Dance-Songs der 90er überall vertreten. Zu Recht, die Nachfolgesingles waren dann schon nicht mehr so populär oder erfolgreich. Auch der hier wurde etliche Male gecovert und gesampelt. Und hier nur zwei der wohl berühmtesten Beispiele. Das eine Beispiel ist eine Chor-Gospel-A-Cappella-Version von Quindon Tarver. Wenn euch der Name jetzt nix sagt, der Film sagt euch sehr wohl was. Erstens habt ihr vielleicht die letzte Folge bei Soundtracks gehört und zweitens habt ihr den Film gesehen. Romeo und Julia 1996. Da gab's ein Cover von diesem damals jungen Mann, der diesen Song gesungen hat. Der sang darauf auch When Doves Cry von Prince. Mhm. Teile dieser A-Cappella-Version wurden wiederum gesampelt von Baz Luhrmann, der diese Single Everybody's Free to Wear Sunscreen hatte, diesen ewig langen
Spoken Word Track. England.
Bitte?
Nummer 1 in England damals.
Nummer 1 in England. Und es gab davon ja auch, du wirst dich erinnern, Stefan, eine deutsche Version namens Tragt Sonnenschutz.
Um Gottes Willen.
Gesprochen von Bruce Willis. Also Manfred Lehmann, sein Synchronsprecher. Habe ich mir auch nochmal wieder angehört und finde das eine ganz hervorragende Ansammlung von so schönen Zitaten, die man. Also ich höre gerne den Podcast von Matze Hietscher, Hotel Matze. Und da fragt er dann gestern am Ende immer eine Frage, auf die ich selbst bis heute keine Antwort habe. Nämlich, wenn du auf meine Plakatwand am Alexanderplatz etwas schreiben könntest, einen Spruch, welcher wäre das? Und ich finde, wenn einem nichts einfällt, sollte man sich einmal diesen Song anhören. Sonnenschutz und drop da irgendeine Line draus. Passt alles.
Hände waschen nicht vergessen.
Zum Beispiel.
Pinkelst du neben die Schüssel, gibt's eins auf den Rüssel.
Tava, der damals junge Sänger, der starb 2019 leider beim Autounfall mit nur 38 Jahren. Und ich habe gerade gesagt, dass es zwei berühmte Cover oder Samples gibt von Everybody's Free to Feel Good. Der andere passt sehr gut zu unserer heutigen Gästin. Er ist nämlich von ihr Blümchen. Ich bin wieder hier, 1998. In meinem Revier würde ich dann immer weiter singen.
Das ist dann eigentlich so. Aber gleiche Zeit, ne?
Ja, ja, genau. Sie singt, ich bin wieder hier bei dir. Bei dir, bei dir. Tolles Lied in all seinen Versionen, unkaputtbar.
Wir kommen zu meinem Liebling Freddie Mercury, der euch folgende weisen Worte mitzuteilen hat.
Ich
war ja auch schon bei Under Pressure.
Du liebst es so sehr.
Bei Under Pressure mit David Bowie singt er ja auch nicht viel mehr als so Scat-Fetzen. Freddie Mercury ist 2 Jahre nach seinem Tod endlich da angekommen, wo er eigentlich ab den 80ern hin wollte, nämlich in die Clubs. In den 80ern hat es noch nicht so richtig funktioniert. Er hat lange Zeit in New York gelebt, ist da in die ganze Queer-Szene eingetaucht, die ja sehr, sehr von Disco geprägt war. Ist danach nach München, was auch eine Hochburg für Disco war. Die Musicland Studios, Giorgio Moroder, Donna Summer, die ganzen Pionierarbeiten wurden alle, kamen alle aus München und dachte sich, da muss es ja wohl funktionieren. Hat dann in München auch ein Soloalbum aufgenommen, Mr. Bad Guy 1985, was ein Riesenflop war. Ein sehr, sehr discoides Album. Danach hat er dann auch gleich völlige Kehrtwende gemacht. So, ja, dann halt nicht. Dann mache ich jetzt Oper mit Montserrat Caballé und Barcelona. Und nach seinem Tod hat es dann auf einmal doch funktioniert. Zu seinem ersten Todestag kam ein Album raus, das hieß ganz schlicht The Freddie Mercury Album, eine Zusammenstellung seiner Solo-Songs, meistens aber schon geremixed. Ein Riesenerfolg, aber natürlich Sex Sells und Death Sells genauso. Und im Jahr darauf, 1993, gab es dann diesen Mix, von dem man gar nicht weiß, dass der No More Brothers Mix heißt. Mhm. So, bloß keine Brüder mehr, also keine Ahnung. Von einem belgischen Produzenten-Duo, Colin Peter und Karl Ward, produziert von jemandem, wo der Name schon sehr gut passt, Serge Ramakers, also der muss eigentlich Remakes machen, wenn der schon so heißt, auch so ein Housebeat runtergelegt, ein Riesenerfolg, Platz 2 in Deutschland, Nummer 1 in England, 15 Wochen Nummer 1 im UK und auf einmal, wie gesagt, war Freddie Mercury da, wo er immer hin wollte, im Club. Das Video, falls ihr euch dran erinnert, wurde damals gedreht in München in einem Travestie-Club, der hieß damals Old Mrs. Henderson. Seit 2008 ist es die Paradiso-Tanzbar. Hat er seinen 39. Geburtstag gefeiert in einem Schwarz- und Weiß-Ball. Also alle mussten irgendwie schwarz und weiß verkleidet kommen. Er selbst hat eine Variation eines Militär-Jacketts getragen, von denselben Designern, die schon das Hochzeitskleid von Lady Diana, darunter macht es nicht, entworfen haben. Eine unglaubliche Party, 50.000 Pfund hat allein das Catering gekostet, es gab vor allem seine Lieblingsgerichte, das wusste ich gar nicht, Kaviar und Kartoffelbrei. ich kenne sogar eine Person, die auf dieser Party war. Nein. Und wollte sich, ich habe auch mal ein Buch über Queen geschrieben, dazu interviewen und sagte, das kann ich dir nicht erzählen, was da passiert ist, so, das muss privat bleiben, also das bleibt alles in der Paradiso Tanzbar, das ist so ausgeartet, dass die am Tag danach, haben sie dann auch schon viele der eingeladenen Gäste, also 300 Gäste wurden teils eingeflogen, Boy George, Queen natürlich, die mussten alle auch wieder zurück aus Budgetgründen und dann ist Freddie Mercury nochmal hochverkartet in diesen Club, um seine Gesangsparts einzunehmen. Also man sieht dann auch immer im Video, wie er auf so einer, also es gibt diese völlig irren Partyszenen, aber auch wie er so einfach am Tresen sitzt und singt, das war dann alles danach, der muss einen riesen Schädel aufgehabt haben und also immer wenn man ihn singen hört, dann ist er da draußen. Was ihm wichtig war, ist, dass man in dem Clip auch seine ganzen Freunde sieht, dass alle so kurze Gastauftritte haben, zum Beispiel sein damaliger Lebenspartner, der ihn auch bis zu seinem Lebensende begleitet hat, Jim Hutton, ist da auch mal zu sehen, man erkennt ihn an einem sehr buschigen Schnauzbart.
Dann kann niemand sagen, wenn sie alle gesehen wurden, darin nicht da gewesen zu sein, denn ich hoffe trotzdem, so ausufern diese Party offenbar gewesen ist, dass das keine Partys waren, wie die, vor denen sich jetzt die ehemaligen Freunde und Freundinnen von Puff Daddy so fürchten.
Nein, das glaube ich nicht. Also es waren bestimmt keine Minderjährigen dabei. Das hoffe ich zumindest sehr. Da wäre mein Lebenswerk in Trümmern, wenn da mal irgendwas rauskommt. Ich glaube, das war.
Und wir machen uns gerade nicht darüber lustig. Nicht weiß.
Nein, um Gottes Willen. Nein, das ist ja ein Abgründe in die Hölle. Von diesem schweren Thema, vielleicht zum absurdesten Song, der in unsere Liste vorkommt. Wir gehen von Belgien, wo dieses Remix-Duo herkam, kurz in die Niederlande, eins der prägendsten Länder ja für Musik dieser Spielart. Wir hören mal ganz kurz rein. So, und sehr viel mehr passiert da auch nicht. Ein Song, in dem ausschließlich das Wort Dupe gesungen wurde, so heißt auch der Song natürlich, die Band heißt genauso. Und das war mir nicht bewusst damals, als der Song so ein Riesenhit war 1994, dass das ein niederländisches Wort ist, nämlich für Taufe. So, also da wurde ein Genre-Mix praktisch geboren aus Charleston und zeitgenössischen Dancebeats aus der Taufe gehoben. So viel mehr ist dann danach mit Dupe nicht mehr passiert. Ein Riesenhit, 3 Wochen Nummer 1 in England. In England gab es damals einen MTV-Beitrag, dass auf einmal wieder Charleston-Tanzkurse überall angeboten werden, die alle ausverkauft sind. Alle wollten wieder so tanzen wie in den 20er und 30er Jahren. Und irgendwie war das ja auch dann so ein Vorreiter für die Electro-Swing-Bewegung, die vor 10, 15 Jahren, so in den späten 10er Jahren, ein großes Thema waren. So Acts wie Power of Stella und Waldeck. War das Ganze auch vielleicht etwas geschmackvoller. Ich fand das immer komplett super in seiner ganzen Absurdität. Zu der Genese des Songs vielleicht nur ganz kurz. Damals in den Niederlanden hatte man einfach eine viel, da kam ja auch Gabba und Happy Hardcore, werden wir später auch mit Blümchen drüber reden, also eine Spielart von Eurodance her oder von elektronischer Musik, die einfach enorm geballert hat. Also mit ganz hohen
High Energy
High Energy, total hohe BPM-Zahl, teilweise bis zu 200 BPM, also Beats per Minute. Bei uns war der Standard eher so bei 130. Und die Schöpfer dieses Songs waren selbst auf Partys, wo halt immer nur diese super brutale Musik kam. Und immer wenn da ruhige Lieder kamen, haben die gemerkt, die Leute wissen gar nicht, wie man dazu tanzt. Und die haben dann einfach so Winke-Winke-Bewegungen gemacht, wie damals in den Charleston-Zeiten, in den Roaring Twenties. Und dann dachten sie, vielleicht kann man das ja auch nochmal jetzt irgendwie aufbrezeln. Damals hat man ja auch alles. Also es gab ja jegliche erdenkliche Spielart, populäre Musik wurde ja nochmal durch diesen Dance-Wolf gezogen. Also Rednecks mit Country und Rockmusik, letztlich Fire von Scooter und sowas. Und das war halt einfach so die Aufarbeitung von Charleston. Ich fand das einen wunderschönen Novelty-Song. Hat sogar die 12-Inch-Maxi.
Und dass das zu einem Tanz-Hype führte, was du gerade sagtest, ist ja auch interessant, weil das ist, vielleicht bin ich einfach nur zu alt heute, aber das war ja auch so ein Ding in den 90ern. Schau dir mal musikalisch ganz andere gelagerte Sachen an, wie Macarena zum Beispiel oder Saturday Night. Das waren Tänze, die haben dann in den Discos oder auf den Privatfäden wenigstens die Leute alle nachgetanzt. Die wollten das alle können.
Ja, klar. Also auch wieder so Massenphänomene, die es heute nicht mehr gibt.
Zumindest in unserer Welt nicht.
Wir gehen nach England. Hat auch wahrscheinlich noch jeder im Kopf. Das ist ganz lustig, dass es sich hier um einen Verhörer handelt. Der Song heißt in der 1995er Version, wir sind also mittlerweile in den mittleren 90ern angekommen, The Bomb, in Klammern, These Sounds Fall Into My Mind. Der Produzent Kenny Dope, der das hier unter dem Alias The Bucketheads, und damit ist nicht, dass es da nie irgendwie Urheberrechtsprobleme gab. Es gibt ja auch den Buckethead, kennst du den? Also diesen Ausnahmegitarristen, der nach Slash bei Guns N' Roses war, der immer so ein KFC-Bucket
Ich weiß aber nicht, wie er eigentlich heißt. Ich weiß aber nicht, wie er eigentlich heißt. Oder ist das sein Geburtsname?
Kenny Dope. Der hat das damals veröffentlicht und dieses Sprachsample, das da die ganze Zeit vorkommt, er hat das einfach falsch verstanden. Das ist eigentlich aus einem 1979er Track von Chicago, Street Player heißt der, und die singen da eigentlich Street Sounds Swirling Through My Mind. So kann es gehen. Aber auch, wie gesagt, sehr 70er, sehr in Disco verhaftet. Entsprechend war das Video damals auch. Das wurde alles auf Super 8 gedreht mit so einem Typen mit so einem riesigen Afro, der sich mit zwei Damen im Bett verlustiert und dann durch London rennt. Eine der ersten Regiearbeiten von Guy Ritchie. Später natürlich Ehemann von Madonna, aber auch Regisseur von Snatch, Bube, Dame, König, Gras. Kleiner Fun Fact dazu noch, das ist damals auf dem Label Positiva erschienen, was mit so einem ganz starken Plus gearbeitet hat, schwarzes Plus auf weißem Grund. Eines der prägendsten Labels damals für so Dance-Musik, die aus USA kamen, Real to Real, I Like to Move It, haben zum Beispiel auch auf Positiva veröffentlicht. Und der Gründer von Positiva, das war ein Unterlabel von dem Major, Universal hatte früher XL-Recordings, die ein ganz ähnliches Logo haben, auch mit diesem XL-Schriftzug, schwarz auf weißem Grund, so ähnlich auch wieder so Oasis-Logo, das waren halt die 90er, die ja Vampire Weekend, MIA, Back and the Prodigy und so hatten, hat sich zwei maßgebliche Labels damals großgezogen. The Bucketheads, The Bomb, These Sounds Fall Into My Mind, besser gesagt, Street Sounds Swirling Through My Mind.
Was ich dir immer mal sagen wollte, Stefan, das weißt du, weil wir zusammensitzen, you're not alone.
Stimmt.
Und damit zitiere ich nicht Michael Jackson, sondern den folgenden Song, You're Not Alone von Olive. Aus dem Jahr 1996. Ich bin total begeistert, dass wir heute in dieser Folge nicht nur, aber fast ausnahmslos über Sängerinnen sprechen können, denn das haben wir bei anderen Genres seltener. Und auch in den 90ern war vieles sehr männerlastig, auch in der Popbranche. Und auch unsere Sozialisation, klar, war dadurch geprägt. Leider aber auch klar, finde ich, muss man dazu sagen, dass über viele Songs, über die wir hier reden oder über das Genre, da wurden natürlich Frauenstimmen auch bewusst in Szene gesetzt, oftmals dann doch von männlichen Produzenten im Hintergrund. Bei Eurodance oftmals ja auch der Fall gewesen. Hier bei Olive ist der Unterschied aber ein ganz anderer. Das war nämlich eine richtige Band und auch da konnte jemand wirklich singen. Und in dem Falle war es Ruth Ann Boyle. Olive war ein Trip-Hop-Trio aus London, 1994 gegründet. Und ich finde einen ganz interessanten Hintergrund dort. Das hatte ich so nicht assoziiert oder kommen sehen. Einer von den dreien, Tim Kellett, war vorher ein Mitglied von Simply Red. Ganz was anderes. 85 bis 91 und der andere des Trios, also der andere Kerl, das waren zwei Typen, eine Sängerin, der hieß Robin Taylor Firth und der war vorher unterwegs mit den Nightmares on Wax, was ja später das mehr oder weniger ein Solo-DJ-Projekt von George Evelyn war und es fing noch so an mit diversen Leuten dabei. Es ging personell interessant weiter. Ruth Ann Boyle, die Sängerin, stieg 99 als Sängerin bei Enigma ein.
Oha.
Was ganz was anderes. Und der Song hier, You're Not Alone, das war 96 die erste Single von denen, wurde aber erst mit dem Re-Release 97 ein Hit. Das war so ein kleiner Remix vom Original. Klingt super britisch, finde ich. Könnte auch genauso auf dem Trainspotting sein oder könnte eigentlich auch ein Song sogar von Massive Attack oder Portishead gewesen sein. So gut klingt der stellenweise, hat ähnlich himmlische Gesangsstellen wie Rosella zum Beispiel, über die wir eben sprachen. Der ganze Song bleibt aber weite Stellen deutlich verhaltener, also gibt es keinen großen Ausbruch. Ich habe auf YouTube darunter einen sehr schönen Kommentar gelesen, der das gut zusammenfasst, finde ich, wie dieser Song denn klingt. This tune is a hidden gem, the broken beats, the ghostly paths, the sexy voice, a dark edge, like it was a song that never existed. A dark horse, open your mind. So ist es. Und das Album dazu, 97 Extra Virgin, das gab's dann schon noch. Es gab sogar noch ein zweites, Trickle, im Jahr 2000. Das interessierte niemanden mehr. Sie wurden also doch nicht die nächsten Moloko, die man da vielleicht auch mal rausgehört hat.
Guter Vergleich, ja. Das hätte, ja, genau. Das wäre schön gewesen.
2002 gab's in Deutschland und international nochmal Aufwind für den Song. Denn wie jeder andere Song, über den wir hier sprechen, wurde auch der gecovert und aufgegriffen. In dem Falle von dem deutschen DJ ATB.
Und jetzt geht's nach Italien mit einem Song, der mindestens einen zweiten Frühling erlebt hat. 1996 ist das Jahr, das war Freed from Desire von Gala aus Italien.
Ich dachte mal, Fred from Desire.
Freed from Desire, werden unsere Zuhörerinnen vielleicht gerne. Aus Italien, wie gesagt, ein europaweiter Erfolg. Hatte 2013 nochmal so ein Comeback, weil Frieda Gold, kann man sich an Frieda Gold erinnern?
Ich kann.
Deutsche Popband, die 2013 kurz so gehypt wurden. Ihr Hit, Liebe ist meine Rebellion, hat auf diesem Song basiert. Dann gab es von denen noch ein zweites Album 2016, dann war es auch schon wieder vorbei. Das war sozusagen das erste Comeback. Das zweite, und das ist wirklich das langlebigste, hat sich 2016 ereignet. Da gab es einen Mensch wie du und ich, Sean Kennedy heißt er, der war begeisterter Fußballfan und zwar vom englischen Drittligisten Wigan Athletic. Aus Wigan kommt übrigens The Verve. Und die hatten einen Spieler.
Wigan? Hä? Wigan wie Chief Wigan?
Wie nicht Chief Wigan, Vegan. W-I-G-A-N. Okay. Nicht Vegan, sondern Vegan. Der hat bei YouTube eine Neufassung dieses Songs hochgeladen aufgrund seiner Begeisterung für den Spieler Will Griggs on fire. Und statt der Textzeile Freed from desire, mind and senses purified, hat er gesungen Will Griggs on fire, your defense is terrified. Das ist dann so viral gegangen, wie es 2016 normal so war, dass es vor allem bei der Fußball-EM in 2016 in Frankreich Nordirland zum ersten Mal dabei waren und immer wenn dieser Typ am Ball war, hat das ganze Stadion, also zumindest der Teil des Stadions, die nordirische Mannschaft supportet, gesungen und so wurde das ähnlich auch wie Seven Nation Army so ein Fußball-Hit. Wer hätte das gedacht? Vor allem nicht die Sängerin, die hat damals dann auch ein Interview gegeben und einfach gesagt, wie sehr sie sich da freut, dass dieses Lied jetzt auch einfach so Public Domain ist, so ein Volkslied geworden ist, dass Kinder singen und so, also dass es ein begrüßenswertes Monster ist, das sie damals erschaffen hat.
Würde ich mich mehr für Fußball interessieren, hätte ich das auch mitbekommen. Ja.
Vielleicht interessierst du dich ja für Darts. 2017 hat nämlich, ist es auch zur inoffiziellen Darts-Hymne geworden, was ich ein bisschen komisches Bandwagoning finde. Ah, es hat doch bei einer Sportart funktioniert, dann versuchen wir es jetzt auch. Vor allem ist es so, wenn man, also ich schaue kein Darts, aber wenn die da irgendwo so ihre Pfeile auf Scheiben schmeißen, würde ich mir vorstellen, ist es ja, müsste es ja eigentlich sehr ruhig zugehen. Da feuert man die Leute doch nicht an und schreit solche
es gibt viel Bewegung drin, das stimmt.
Oder? Also halte ich für ein Gerücht. Vielleicht müsste man auch einfach mal mehr Darts schauen. Wir kommen ins Jahr 1997 und zwar mit diesem Smash-Hit.
Smash, das war noch Offspring, oder?
Ja, die waren zwei Jahre vorher, hatten die ihren Durchbruch, ne? Mit Self-Esteem, Ende 94, glaube ich. Das war selbstverständlich Run-DMC versus Jason Nevins. Und dieses Versus fand man damals vielleicht dann noch etwas albern, so gegen. Tatsächlich besteht hier aber ein Battle, der damals gar nicht so großartig bekannt war. It's Like That war 1983 die erste Single von Run-DMC, Pionierwerk des Hip-Hop und 14 Jahre später, nur 14 Jahre, ist gar nicht so weit. Man dachte damals, völlig andere Ära, so Oldschool-Hip-Hop, aber
das ist wie 14 heute Jahre auf 2010 blicken, das war doch erst gestern.
Genau, war gerade eben erst. Hat Jason Nevins den Auftrag bekommen, diesen Song zu remixen und hat dafür eine einmalige Gebühr bekommen. Der war namenlos, niemand wusste, wer Jason Nevins ist. Niemand hat sich was von diesem
Remix. Der Metallica-Bassist hieß so ein Jason Newsted,
ja. Jason Newsted Remix. Der hätte sich damals wahrscheinlich über Remix-Aufträge gefreut, der wurde ja bei Metallica rausgeworfen. Jedenfalls hat er nur einmal Kohle für diesen Song bekommen. Niemand konnte ahnen, dass der so mächtig wird. 6 Wochen allein Nummer 1 in UK. Der einzige Song, der es geschafft hat, dass eine neue Spice Girls Single nicht auf Nummer 1 in England geht. Die hatten mit Stop ihren einzigen Nummer 2 Hit damals. Also Stopp, hat der Jason Nevins praktisch gesagt. Ihr kommt nicht auf Platz 1. Run-DMC wurden dadurch nochmal völlig neu entdeckt. Bis heute ist allein das Logo von Run-DMC ja in unendlichen Variationen Teil unserer Popkultur. Hat alles, geht darauf zurück. Eine der Folgesingles für Jason Nevins war dann auch wieder ein Run-DMC Remix von It's Tricky. Da hat er dann sich hoffentlich schon besser ausbezahlen lassen. Und so tragisch das ist, dass er mit diesem Song nicht sofort zum Millionär geworden ist, es hat ihm immerhin, auf einmal war der halt ein Household Name und konnte dann auch Missy Elliott remixen und so. Und er hatte sehr viele Folgeaufträge dadurch. Also indirekt hat es ihm dann doch irgendwie genützt. Und Run-DMC waren wieder back on the map. 2001 haben die dann sogar nochmal versucht, weil die ja auch so, darf man ja auch nicht vergessen, so Pioniere des New Metal ja eigentlich waren mit diesem Aerosmith Crossover Walk This Way. 2001, alles Limp Bizkit und New Metal, dachten sie, die können da jetzt auch nochmal mit drauf aufspringen, hatten ein Album, Crown Royal, sehr selbstbewusst benannt, war leider ein großer Flop. Und im Jahr darauf wurde Jam Master Jay ja auch schon ermordet und mit Run-DMC war es dann endgültig vorbei. 9. Song in unserer Liste, 90er Dance-Songs, die die 90er erstaunlich gut überlebt haben.
Und damit zum vorläufigen Abschluss. Ich möchte nicht Höhepunkt sagen, denn der Höhepunkt ist gleich unser Gespräch mit Blümchen, keine Frage. Zum Abschluss dieser Liste doch nochmal ein bisschen Eurodance. Und zwar diese Nummer, die auch erschreckend eingängig war und immer noch ist. Alice DJ, Better Off Alone, 1999. Ein Song, über den man zu Recht sagen könnte, dass eine Zeit jetzt nicht so gut überlebt, weil das schon sehr nach 90ern klingt. Es wird noch schlimmer. Das ist von einem holländischen Produzenten, einem niederländischen Produzenten namens DJ Jürgen oder Jürgen. Und da möchte man ja eigentlich gar nicht weiterreden. Das klingt einem ja schon fast zu dumm. Aber der Song ist dafür dann doch zu gut, finde ich. Es gab das vorher als Instrumental schon. Und so, wenn man sich den mal ohne diesen Gesang von einer Sängerin namens Judith Pronk vorstellt, dann hätte der so auch auf der Love Parade laufen können. Also gar nichts so Besonderes, aber eben doch sehr eingängig und typisch für seine Zeit. Ja. Fun Fact dazu, oder witziger wird's auch noch, wenn man weiß, dass zwei der weiteren Produzenten dieses Songs vorher auch für die Venga Boys komponiert haben. Es erschien auf dem gleichen Label namens Violent. Und was man über diesen Song Better Off Alone so sagen kann, ist, dass er von vielen Leuten als so eine Art Wendepunkt in diesem immer kommerzieller gewordenen Techno-Sound stand. Zur ungefähr gleichen Zeit erschien Blue, dabei die von Eiffel 65, was ja auch auf seine Art und Weise ein riesiger Hit wurde. Und dieser Song hat auch, wie viele andere, viele Cover und Neuversionen nach sich gezogen. Kim Petras und Nicki Minaj haben das zum Beispiel neu in Szene gesetzt. Und sogar der nicht unumstrittene Wiener Gen-Z-Rapper Young Hearn hat das gesampelt. Und wenn ihr euch jetzt wenn ihr euch beschweren wollt, dass wir statt diesem Song, der doch sehr Eurodance-mäßig klingt, zum Beispiel andere geile Dance-Tracks hätten nehmen sollen, wie Good Life von Inner City, auch drüber nachgedacht, oder zum Driften mal das unkaputtbare Mr. Vane oder No Limit, oder einer von Stefans und meinen Lieblingssongs, Grease in the Heart von D-Light,
Hört euch die erste Staffel an, da kam das auch alles schon vor.
Nicht alles, aber der Song.
Was mir gerade auffällt, wie oft irgendwie so Traurigkeit und Isolation so ein Thema in diesen Dance-Songs sind. Also You're Not Alone, Better Off Alone, Blue, ein Blut, aber die Dabadei geht es ja auch um Einsamkeit und so. Sadness von hier, Enigma und so. Also es zieht sich so durch. Haben wir auch schon einmal erzählt in der ersten Staffel, dass die Dance-Songs meistens mit Moll-Akkorden arbeiten, also die ja auch die traurigen Akkorde sind und dadurch auch einfach mehr Gefühle evozieren sollen. Also es ist nicht nur Boom, 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 I want you in my room, sondern da stecken auch tiefe Gefühle drin.
Everybody's free to feel good hat das ja auch. Das ist eine sehr positive Message, die aber ja auch impliziert, vielleicht habt ihr euch bisher nicht so gut gefühlt.
Ja, genau. Self-Empowerment. Und das ist eine gute Überleitung zu der Künstlerin, mit der wir jetzt sprechen, weil da geht es vor allem um Gefühle, Gefühle des Verliebtseins, der Stärke und um ganz, ganz, ganz viel Power.
Boom, boom, boom. Not shake the room, aber
Wie ein Boom, 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 Boomerang kommen sie immer wieder bei uns an. Jasmin Wagner, a.k.a. Blümchen, bei uns im Interview.
Vorhang auf. Wir haben über Dancefloor gesprochen bisher, über die vielleicht deutsche Queen des Dancefloors in den 90ern haben wir noch nicht gesprochen, weil wir jetzt mit ihr sprechen. Wir sprechen mit Jasmin Wagner, a.k.a. Blümchen, oder für unsere englischen Zuhörerinnen, falls es welche gibt, ich weiß es nicht, Blossom, denn wurde sie ja auch international genannt und vermarktet. Wir müssen sie nicht groß vorstellen. Schätze, ich kenne keine Zahlen, vielleicht weißt du das, Jasmin, selbst. Sie hört uns gerade schon zu und gleich sagt sie offiziell Hallo. Der Bekanntheitsgrad von Blümchen in Deutschland dürfte, schätze ich, ähnlich groß sein wie der von DJ Bobo, Franz Beckenbauer, Helene Fischer. You name it. Jasmin wurde 1980 in Hamburg geboren. Als Teenagerin war sie, oder ich sag schon du, das klingt so, als würde ich in der dritten Person über anwesende Leute sprechen, wie unhöflich. Als Teenagerin warst du unter einem Skiliederin und schon mit 15, du warst 15, als der Durchbruch mit Herz an Herz kam, die erste Single. Und dann ging das alles ganz schnell. Also du hast in den 90ern die Karriere in wahrscheinlich 2-3 Jahren durchgelaufen, die andere in vielen Jahren so nicht hinkriegen. Bravo, Viva, Debütplatte, Herzfrequenz kam im Mai 96, goldene Schallplatte, mehrfach glaube ich sogar. Du hast die Schule beendet nach der Klasse 10, weil es natürlich mit der Karriere gerade so super lief. Es folgten sehr viele weitere Singles, Off-Cover, fast ausschließlich. Bicycle Race zum Beispiel von Queen, Nur geträumt. Dein zweites Album, 97, hieß Verliebt und da gab es die Ballade Gib mir noch Zeit drauf. Wer dich bis dahin nicht kannte, hat dich dann bei GZSZ gesehen, was ja damals auch ein Riesending war, ein Gastauftritt dort. Dein drittes Album Jasmin folgte im Jahr 2000. Das klingt so, als würde ich ihr gerade selbst ihr Leben erklären. So ist es auch nicht gemeint.
Das war ihr Leben.
Ich mache das nur für die Leute, die gerade zuhören und mal grob verorten wollen, was Blümchen noch alles teilweise gemacht hat, neben und nach Herz an Herz. In den Nullern wurde es ein bisschen ruhiger. 2006 ein Album unter eigenem Namen. Du hast, korrigiere mich auch da, weiterhin viele, viele andere Dinge nebenbei, nicht nebenbei, sondern auch gemacht, moderiert, Werbedeals, Werbekooperationen, Schauspielerei, Sprechrollen. 2019 dann das Comeback als Blümchen, 2021 neues Album von Herzen, 2022 bist du Mutter geworden und die aktuelle Single, die jetzt vor ein paar Monaten, glaube ich, rausgekommen ist, heißt Raver Girl, also schon der Titel wieder gleich eine schöne 90er-Hommage. Und das Video dazu auch. Und damit, sorry für den biografischen Abriss, aber so viel Höflichkeit und Vollständigkeit muss sein. Herzlich willkommen, Jasmin Wagner, a.k.a. Blümchen.
Hallo, wie schön. Freue mich, euch auf diesem Weg kennenzulernen. Und es ist schön, mit dir so diese Reise durch die Zeit gemacht zu haben. In einem Punkt möchte ich ein bisschen widersprechen.
Sehr gerne.
Ich finde, im Gegensatz zu vielen meiner 90er-Kollegen habe ich sehr viele originale Songs. Es war immer mal ein Cover dabei. Aber wenn ich so auf der Bühne stehe, da sind eben ganz viele Blümchen-Originale da und das finde ich ziemlich toll, dass ich da nicht aufstocken muss, sondern Tour um Tour einfach aus meinem alten Repertoire mich bedienen kann. Also da sehe ich mich, da sehe ich mich nicht genau beschrieben als.
Da täuscht der Eindruck, weil die Cover-Songs natürlich die waren, die auch allen Leuten.
Die Lead-Singles
eher im Ohr
waren
gingen,
in der Regel, ja,
kannten.
Genau.
Also ja, Nur geträumt und Bicycle Race und ja, Blaue Augen hatten wir noch. Also pro Album gab es immer einen. Das stimmt.
Genau.
Okay. Sonst war alles richtig. Das kommt mir schon mal zu hören.
Ja, aber es ist tatsächlich so, wir gucken ja jetzt auf eine weite, weite Zeitspanne. Da gibt es so viele, Dinge, die passiert sind. Aber ich finde es gut, wenn wir uns jetzt auf die Musik konzentrieren. Da ist auch genug drüber zu erzählen.
Ich fand es gerade auch ganz sachdienlich, diesen biografischen Abriss, weil ich zum Beispiel meinen Kindern heute, die sind so früh aufstehe, vor der ersten Schulstunde, die mich gefragt haben, und Papa, wen interviewst du heute? Und da habe ich gemeint, ich interviewe heute die bekannteste und erfolgreichste Sängerin der 90er, Blümchen. Die sind aber noch so klein, dass deine Karriere ihr Leben noch nicht geschnitten hat. Da habe ich ihnen ein paar Lieder vorgespielt und die waren also, boah, ist das laut! Also ich glaube, für die bedeutet laut nicht unbedingt brüllend laut, das war ja sehr früh am Morgen, sondern einfach, dass es wild ist und so. Und das fand ich damals auch schon immer gut daran, wie hart das letztlich auch irgendwie war. Also das auch, was man dir jetzt ja auch so rückblickend irgendwie so draufpackt, dieses Hyperpop-Label, das stimmt ja auch im Kern. Also diese zuckersüßen Melodien, aber wirklich für heutige Hörgewohnheiten brutal harte Beats, also was die BPM-Zahl, wie hoch das ist
schnell.
Und so. Sehr schnell, sehr, 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 das kennt, das, also die waren völlig schockiert, wie wild diese Musik ist. Also das hätte ich in Nirvana vorgespielt oder so. Also da war sofort Wohnzimmer-Disco. Und für so eine Generation, die da sofort anschlussfähig war, ist natürlich ganz gut zu wissen, mit wem man es denn hier zu tun hat. Die, also da wächst, würde ich nur damit sagen, gleich mal die nächste Fangeneration nach. Was
meine
denn,
Kinder wissen das ganz kurz,
ja?
Nur weil du es gerade ansprichst. Meine Kinder kennen dich von dem Plakat an unserer Bushaltestelle gegenüber, wo wir morgens mit zur Schule fahren. Da lachst du sie jeden Morgen an.
Edeka. Ja, ich finde es wundervoll, dass ihr Kinder habt, die so viel Musik hören können, so viel verschiedene dadurch ja auch, dadurch, dass ihr eure Leidenschaft mit den Kindern teilt. Und als ich jetzt zum Beispiel meine nächste Tour vorbereitet habe und dann neue Tänzer dazugekommen sind, war das für diese 20-Jährigen, 25-Jährigen auch so krass, diese Geschwindigkeit und die Wildheit und auch die Kondition dafür aufzubauen. Denn bedeutet natürlich auch, dass also ne, so ein Blümchen-Set, die Show zu performen und zu tanzen, bedeutet natürlich auch einfach fit zu sein. Und morgens Blümchen hören und zum Aufräumen Blümchen hören ist auch meine Lieblingsdisziplin.
Du hörst deine eigene Musik, wenn du die Wohnung aufräumst.
Ah, mitunter. Also ich hatte neulich einen großen Geburtstag einer Freundin, die hat den sehr opulent inszeniert. Wir waren in einem Schloss und es gab, also das Thema war Zeitreise und wir haben wirklich ein buntes Wochenende gehabt. Und dann musste aber auch aufgeräumt werden. Das ist auch unser Privileg gewesen. Und dann war es so witzig, weil die 90er, wir sind ja eben dieser Jahrgang, wir sind dieser Freundeskreis. Und die 90er wurden gespielt, aber nie ein Lied von mir. Irgendwie wurde es so umschifft. Und dann habe ich einfach proaktiv für das große Aufräumen Blümchen angemacht. Einfach mal einfach eine Blümchenzettel.
Genau. Dann würde ich mal vermuten, dass dieses Anwesen, auf dem ihr da residiert habt, sehr schnell blitzblank war.
Sehr schnell blitzblank und steht aber noch, die Wände haben gewackelt, aber es steht noch, ja.
Das ist ein ganz guter Tipp. Eigentlich in Zukunft immer so The Prodigy oder so spielen, wenn es darum geht, die Bude auf Vordermann zu bringen.
Ich war dieses Jahr auf dem Deichbrand. Auch das ein Wahnsinnsmoment in meinem Leben, denn ich war auf dem Deichbrand als Künstler. Ich war engagiert. Ich habe das T-Shirt bekommen. Man kriegt ja immer so ein T-Shirt. Man war quasi dabei. Man war Künstler auf diesem Festival. Ja. Letztes Jahr war es Wacken. Das war so mein unglaubliches Highlight von Dingen, die ich nie geglaubt habe, dass ich sie erleben würde. Ich stand mit Lord of the Lost auf der großen, großen Bühne. Und dieses Mal war es eben das Deichbrand-Festival und ich hatte da den ersten Gig, der nennt sich Frühsport und ich dachte so, Gott, die haben mich auf die große Bühne gebucht, was soll denn das? War noch kein Mensch zu sehen und ich dachte so, schlechte Idee, warum nicht die andere Bühne, die ist viel kleiner. Und dann hat man aber auf dem Bildschirm gesehen, wie so 20 Minuten vor dem Gig sich die ganzen Massen von dem Zeltplatz in Bewegung setzten. Und dann war das eigentlich das beste Publikum. Der ganze Platz war voll. Ich glaube 60.000 Leute. Ich konnte keine Lücke erkennen. Ja. Aber der Vorteil war wirklich an dieser frühen Startposition, alle waren ausgeschlafen, alle waren geduscht, alle hatten gut gefrühstückt, vielleicht ein Bier getrunken. Also die waren so fit und die haben so gut geraved. Das war mega, ja,
und
mega
Frühsport
toll.
Zu deiner Musik. Also ich sehe dir 60.000 Leute Aerobic machen.
Ja, ich habe natürlich auch gesagt, dass in die Hocke gegangen wird und dann haben wir uns gestreckt mitgemacht. Also es war auch irgendwie spirituell. Und am Abend sind The Prodigy aufgetreten, natürlich mit einem anderen Frontmann. Die haben das aber den Gig, also ich meine, ich als 90er-Kid war auch, ich war der Firestarter in dem Moment und habe mit meinen Freunden da wirklich eine tolle Zeit gehabt. Und die haben es sehr respektvoll gemacht, dass sie den alten Leadsänger ehren und trotzdem seinen Spirit so da haben und der neue Mann auf der Bühne war auch wirklich sehr stark.
Das ist ja auch eins deiner großen Verdienste, dass du auf solchen völlig diversen Festivals auch immer wieder auftauchst und auch immer wieder Songs mit anderen Künstlerinnen hast, die wahrscheinlich, also um viele deiner alten Weggefährten aus den 90ern einen Bogen machen würden oder so. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass es ein Domiziano-Featuring mit Rednecks oder so gibt. Also das ist ja auch ein ganz großes, eine Leistung. Oder wie hast du das überhaupt geschafft, aus diesem Bravo-Hits-Korsett, in dem du damals warst, diesen Sprung in diese Coolness zu schaffen?
Ja, da gibt es ein Buch, das ist tief eingegraben, weil wenn einer mein Geheimnis rausfindet, dann wird's dunkel. Ich glaube, ich habe einfach das große Glück, eine flexible Person zu sein, die total viel Freude an dem hat, was sie tut. Und vielleicht war auch ein, also nur Erklärungsversuche, ich weiß es nicht. Und es ist, glaube ich, auch gut, dass keiner die Antwort auf diese Frage kennt. Damals war das, was mein Team und ich angefangen haben, also das Projekt Blümchen mit mir, irgendwie doch so anders, hat irgendwie nie in eine Schublade gepasst und es tut es auch immer noch nicht. Und ich glaube, das ist der Gamechanger darin, überall dann sich andocken zu können. Und deswegen kann Blümchen auch in der heutigen Zeit wahrscheinlich stattfinden. Schön ist natürlich, dass Leute wie Finch und Domiziana mir diese Liebeserklärung machen, indem sie sagen, sie würden das nicht, vielleicht nicht das tun heute, wenn ich es nicht getan hätte. Es würde den Sound von Domiziana und vielen anderer aus der Reihe nicht geben, ohne dass wir den Mut hatten, anders zu sein. Also irgendwie, ja, es war natürlich auch in diesem
Dance-Sound drin, aber dann wiederum die vielen Beats, die Geschwindigkeit, die Härte. Ja. Das ist auch nach wie vor, finde ich, ein ziemlich zeitloser Klang. Also wenn ich das versuche, mal so ganz mit einer Distanz zu betrachten, dann klingt das eigentlich wie heute produziert, oder? Es ist nicht so, als ob das wahnsinnig alt klingt.
Ich würde mir wünschen, dass heutzutage mehr wieder so produziert wird. Also ich kann diese ganzen Mellow, diese ganzen Lounge-Beats, die Charts seit ein paar Jahren dominieren, noch einfach nicht mehr hören. Ich denke mir immer so, ihr junge Leute, ihr müsstet doch mehr Power, also ich komme natürlich auch schon etwas alt vor, aber so, da müsste irgendwie mehr Drive dahinter sein, da müsste mehr Energie dahinter sein und das steckt ja sehr in deiner Musik.
Die Freundinnen von mir, die quasi Jungmutter geworden sind, ich bin es ja jetzt eher spät, die haben jetzt ja alle diese Teenager, denen eben auch dieser Drive fehlt, dieser Elan, um so Dinge anzupacken. Vielleicht braucht diese Generation diese Art von Musik, weil es halt eher mehr so ihr Gefühl widerspiegelt.
Vielleicht,
weiß man ja nicht so genau.
Vielleicht ist das wieder dein Job.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Texte, die ja auch sehr polarisiert haben und ja, weiß Gott, was wurde über die Blümchentexte gesagt, die sind aber so perfekt zeitlos, weil sie keinen Bezug nehmen auf irgendeinen Moment in den 90ern, sondern sie sind einfach irgendwie, sie sind so, wie sie sind, immer frisch. So, das ist auch irgendwie so etwas, was ich, wenn ich es mal aus der Distanz betrachte, irgendwie wahrnehme.
Ja.
Und du fragst, also es ist schön, wenn ich jetzt als cool gelte. Also ein paar von meinen Freunden halten mich auch für cool oder für eine Person, mit der sie gerne Zeit verbringen. Aber vielleicht ist es, dass alle Nerds irgendwann cool werden. Vielleicht ist das einfach so der Lauf der Dinge.
Steckt ein Nerd in dir?
Ich habe nerdige Ansätze auf jeden Fall. Ich bin kein Computer-Nerd. Ich bin schon nerdig, weil ich einfach gar nichts mit Technik zu tun habe. Es möchte mir keiner glauben, dass ich keinen Computer habe. Aber
das ist ein Computer.
Aber kein Computer. Was ist,
Computerliebe.
Dann ist Computerliebe also kein autobiografischer Song.
Nein, aber trotzdem eine großartige Hymne.
Ja.
Und ich hatte die Chance, bevor ich jetzt meinen zweiten Mann kennenlernte, ins Online-Dating zu gehen, aber das habe ich mich nicht getraut. Da war ich irgendwie feige. Und ich glaube irgendwie an die Begegnung, ja, dass das Schicksal Leute zusammenführt. Also ich bin so super oldschool wahrscheinlich, was da meine Art und Weise, mich mit Menschen zu treffen und bekannt zu machen, betrifft. Aber das hat mich immer ganz gut durchs Leben begleitet und mir tolle Menschen serviert. Wahrscheinlich hätte mich die Auswahl, zu viel Auswahl verwirrt mich bei Eissorten, auch bei Klamotten und sicherlich auch bei Menschen.
Ich fände es auch sehr komisch, muss ich sagen, wenn ich durch so eine Dating-App scrollen würde und plötzlich dich sehen würde. Oder viel krasser noch, wenn da steht, irgendwie Jasmin liked dich oder wie es da heißt, keine Ahnung.
Gottes Willen, ja.
Hilfe.
Ja, wir hatten im Vorgespräch, wir haben ein bisschen geplänkelt, gesagt, es gibt ja diesen Moment, wenn man auf einmal mit einer Person echt spricht, so wie, also ihr seid ein bisschen meine Generation und habt mich mitbekommen in dieser Bravo-Zeit. Und dann ist es ja echt aufregend, wenn man diese Person irgendwie direkt vor sich hat. Und mir ging es so mit David Hasselhoff, habe ich gesagt. Und ja, wie wäre das, wenn ich wirklich Tinder angeschmissen hätte oder das, was für Prominente geht, Raya, dann, ja, weil dann wäre das, glaube ich, lange, lange so etwas gewesen, mit dem ich dann auch so umgehen hätte müssen. Hm. Vielleicht ist es für die Männer aus meiner Branche anders. Für die ist es wahrscheinlich so, ey, mehr Game, das ist super, aber ja, war nicht mein Weg. Aber es gibt ja auch andere Kolleginnen von mir, die haben Liebe und Glück gefunden oder zumindest Abenteuer auf solchen Plattformen. Ich habe mich da nicht rangetraut.
Was das Coolsein betrifft, kann ich dich beruhigen. Wenn dein Kind alt genug ist, wirst du mindestens ihm gegenüber als sehr uncool gelten.
Natürlich. Deswegen genieße ich diesen Moment, wo ich, also jetzt, meine Tochter ist um die 2. Das ist natürlich... da sind die Eltern gerade das Allertollste und ich muss es genießen, weil es wird sich ändern.
Es, genau.
Und dann hat meine Tochter sehr viel, was sie uncool finden kann, ganz klar.
The terrible two, wie man so schön sagt. Ich hoffe, das trifft bei euch nicht zu.
Nein. Ich bin ganz verzaubert.
Wie, verzaubert ist ein gutes Stichwort. Wie hast du denn damals, du bist ja als sehr, sehr junger Mensch, wenn wir schon über so Starstruck-Momente sprechen, in diese Branche gekommen. Du warst ja Bravo Super Shows und The Dome und so, du warst ja ständig von internationaler Top-Prominenz umgeben. Wie hat es damals überhaupt auf dich gewirkt? Hat man versucht, dich da abzuschirmen, waren das einfach andere Menschen, die auch Musik machen, oder du bist ja wahrscheinlich von jemandem, der vermutlich in einem Tag noch irgendwie die Bravo oder Popcorn oder so gelesen hat, zu jemandem, der da auf der Titelseite war. Also wie hast du diesen Sprung damals erlebt? Das ging ja super schnell.
Für mich war das ab irgendeinem Punkt völlig normal. Es war ganz normal, diese Leute zu treffen. Aber am Anfang war es schon aufregend, überhaupt Captain Jack zu treffen. Was? Mhm. Jemand aus dieser anderen Dimension ist auf einmal vor dir. Und deswegen verstehe ich auch, wenn heute Leute sich sehr freuen oder aufgeregt sind, wenn sie auf mich treffen. Weil das ist ja auch abgefahren. Leute, die im Fernsehen sind, für mich ist es eben David Hasselhoff, der Hollywood-Star, der im Fernsehen ist, mit dem ich dann aber aus irgendwelchen lustigen naja, das Schicksal führte dazu, dass wir einen Song machten. Das Wort lässt sich gerade nicht füllen. Das ist etwas, was man dann irgendwie auch irgendwie die ganze Zeit nicht begreifen kann. Und deswegen habe ich da auch total Sympathie für und bin immer wahnsinnig nett, wenn Leute sich aufgeregt zeigen und das irgendwie teilen, weil es einfach das Normalste der Welt ist. Und diese ganzen Menschen aus der anderen Dimension auf einmal vor mir zu haben, das war für so ein kleines Teenager-Gehirn auf jeden Fall viel. Aber irgendwann wurde es normal. Und jetzt ist es teilweise auch noch so. Also ich gehe demnächst auf den Bambi, diesen großen Preis. Und da sind ja wirklich erlesen Leute. Alle Leute aus den Zeitungen, alle Leute aus den Fernsehsendungen. Und dann bin ich da. Und das ist aber ganz normal. Das ist mein Habitat. Das kenne ich. Dann sage ich ganz normal, hi. Es ist so wie in eine Firma gehen und da sind diese Kollegen. wenn ich dann aber manchmal eine Freundin mitnehme oder einen Kumpel, der mit dieser Welt gar nichts zu tun hat, und das sind richtig lässige Leute im normalen Leben, dann sind die da und sind in der Ecke und kriegen kein Wort mehr raus, weil es abgefahren ist, wenn man diese andere Dimension betritt. Aber für mich ist es normal geworden.
Wie hast du es denn geschafft? Also die letzte Zeit war voll von Dokumentationen, Netflix, ARD, von Leuten, die sehr jung, sehr populär geworden sind. Echt zum Beispiel Robbie Williams. Und in all diesen Dokumentationen war doch der Tenor, das war alles überhaupt nicht leicht für uns. Also nach außen hin hat das alles wie der wahr gewordene Lebenstraum gewirkt. Du bist sehr jung, du hast jegliche Power, du hast alle Mittel, die Welt liegt dir zu Füßen. Ich war erstaunt, wie oft es in diesen Dokumentationen darum ging, dass die alle gottfroh sind, dass diese Zeit vorbei war und dass die alle irgendwie mit ein paar blauen Augen durch diese Zeit irgendwie, blaue Augen hier, ein schiefes Zitat einer deiner Songs, da durchgekommen sind und so. Du klingst gerade nicht so, als würde die große Blümchen-Dokumentation schon irgendwie in Produktion sein, der es darum geht, dass du die 90er auch nicht als so positiv wahrgenommen hast. Du klingst gerade so, als wäre das alles easy peasy gewesen. Was ist die Wahrheit?
Für mich war es eine sehr schöne Zeit. Es gab Sachen, die waren herausfordernd. Es gab sicherlich teilweise so Strecken, in denen es irgendwie auch ätzend war, wie ich habe mir aber das immer vorgestellt, wenn ich jetzt eine Lehre machen würde, als Elektrikerin oder wer weiß, was mir eingefallen wäre, dann wäre das ja genauso. Also ich glaube, in dieser Zeit, in der man eben Mensch wird, also in der man sich in dieser krassen Entwicklungsschleife befindet, ist es per se nicht leicht für einen jungen Menschen. Und dann können diese ganzen großen Einflüsse, Erfolg, Geld, Aufmerksamkeit, sicherlich auch verwirren. Aber irgendwie habe ich meinen inneren Kern immer schon ganz gut gekannt. Und dieselbe Freude und derselbe Spaß, auf die Bühne zu gehen, da würde ich sagen, das ist heute genauso wie damals. Deswegen ging es auch wieder irgendwie, sich wieder als Blümchen auf die Bühne zu begeben, diese Reise überhaupt möglich zu machen, weil da eben nicht so wahnsinnig viele Verletzungen sind. Und vielleicht ist es auch so, dass es deswegen diese Netflix-Doku über mich nicht gibt, weil immer dann, wenn ich mit Leuten spreche und die ein Interesse haben, es in diese Richtung gehen zu lassen, dann fehlt denen halt das Drama darin. es ist wohl so, dass eine Netflix-Doku nur gut ist, wenn eben das große Leiden ausgepackt wird. Genau. Und wenn das Fazit ist, gut, dass es vorbei ist. Aber so mag ich über mein Leben generell nicht denken. Mhm. Und vielleicht war es ein Vorteil, dass ich alleine war. Ich als Solokünstlerin hatte wahrscheinlich viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn ich eine Freundin mitnehmen wollte, war das fein. Wenn meine Mutter mit dabei war oder mein Bruder, war das fein. Wenn aber bei einer Band von 5 Leuten nochmal 5 Leute oder 6 Leute oder 8 Leute mitkommen, ist der Bus halt zu voll. Wahrscheinlich ist man da auch per se einsamer. Und ich musste mich ja dann irgendwie mit meinem Team abstimmen und nicht untereinander. Also ich glaube, die Streitigkeiten als Band untereinander sind ja auch immer ein großes Thema. Also das ist ja wie Beziehung, aber mal 5, ne? Immer wie. Das halte ich auch für einen zusätzlichen Stressfaktor. Ich konnte Pausen machen, wenn ich sie wollte. Ich habe sicherlich auch mal irgendwie gedacht, so ein Single wie Unterm Weihnachtsbaum ist nicht mein Lieblingslied, aber irgendwie habe ich mich dann darauf konzentriert, dass wir ein cooles Video dazu machen und es irgendwie zu meinem gemacht. Aber wenn ich eben heute auf der Bühne stehe, liebe ich diese Songs. Ich liebe das, was passiert, wenn die Leute die ersten Klänge von Herz an Herz hören oder wenn alle einfach so sich darauf einigen, lass uns in der Zeit zurückreisen. Wir erinnern uns an, wer wir waren. Wir sind stolz darauf, wer wir heute sind. Aber wir setzen ein bisschen den Moment außer Kraft. Und diese kleine Zeitreise, diese kleine Eruption zu erleben, das ist toll.
An dieser Stelle möchte ich eine Entschuldigung anbringen, die ich dir übermitteln soll, schon seit einem Jahr. Wir haben nämlich für unser Buch mit gesprochen, mit Kim Frank und der hatte einen Gruß an dich übermitteln lassen. Er hat uns gebeten, falls wir dich jemals treffen, ihn denn zu bestellen.
Vielen Dank.
Ich lese dir das mal kurz vor, der will sich nämlich bei dir entschuldigen. Unsere Frage war, wie wurde euch damals von KollegInnen aus der Szene begegnet? Und Kim Frank sagt, ich möchte da vor allem Jasmin Wagner, also Blümchen, hervorheben. Die war wie eine große Schwester für mich. Sie hatte ja auch ein paar Jahre Vorsprung in der Branche. Als ich 13 Jahre alt war, hing ein Poster von ihr in unserem Klassenzimmer und ein paar Jahre später saß ich im Nightliner und habe stundenlang mit ihr telefoniert, wenn ich Rat brauchte. Leider habe ich dann mal totale Scheiße gebaut und Dinge über sie in der Öffentlichkeit gesagt, die ich nie hätte sagen sollen. Das tut mir leid. Da warten wir jetzt seit einem Jahr drauf, dir diese Entschuldigung zu übermitteln.
Ach, zauberhaft. Vielen, vielen Dank.
Ich hoffe, damit ist wieder alles begradigt.
Ja.
Wenn nicht, folgt in der nächsten Folge die Gegendarstellung.
Genau. Nichts Keine ist vergeben, Sorge. Nichts ist verziehen.
Schwamm drüber.
Ja, alles klar.
Genau. Aber das ist ja ein ganz, ganz schöner Übergang. Oder nochmal kurz zurück. Also es klingt alles nicht nur so, als hättest du deinen Frieden mit damals gemacht, sondern den Frieden schon immer gehabt. Das klang ja in deiner Musik so durch. Das ist schön, dass das jetzt offenbar wirklich auch von dir so gesehen wurde und war. Du giltst ja als, ich glaube, erfolgreichste deutsche Solokünstlerin der 90er sogar. Hattest Millionen Fans, hast sie immer noch. Gibt es unter all dem Lob, das du bekommen hast, gibt es ein besonders schönes, das dir nahe geht? Und auf der anderen Seite, gab es Kritik, an der du besonders lange zu knabbern hattest?
Also das mit dem Lob ist ja jetzt quasi das Phänomen der Neuzeit. Seit 2019 ist alles eine rosa Wolke, wie auf der Blümchen-Song. Und sehr wonnig. Es gibt unheimlich viele Liebeserklärungen. Es gibt unheimlich viel ja Blümchen-Crush. Und irgendwie alle haben sich darauf geeinigt, jetzt ist Blümchen nice. Und in der Vergangenheit gab es ja viel von dem Gegenteil. Was ist das für Musik? Es wurde aberkannt, dass das coole Musik ist oder dass das überhaupt Musik ist, weil es so elektronisch ist. Mhm. Die Art und Weise, wie wir mit der Stimme umgegangen sind, eben auch gepitcht haben, ist ja heute ein totales Stilmittel. Wer pitcht seine Stimme nicht? Und damals war es, oh mein Gott. Und irgendwie, glaube ich, ist meine Haltung dann die gesündeste. Zu viel Lob ist etwas, was ich so wahrnehme und irgendwie mich innerlich freue und zu viel Kritik oder auch irgendwie so herbe, ja, so Sachen, wo so richtig herb mit mir umgegangen wurde, die kann ich dann auch irgendwie so auf so eine Ebene einfach wahrnehmen und mir die Dinge nicht so sehr zu Herzen nehmen. Also so bleibe ich irgendwie immer in so einer wohligen Mitte. Und das scheint eben so zu sein, dass das dazu geführt hat, dass ich da eben nicht so wahnsinnig verletzt worden bin.
Mhm. Es gab ja bei dir, wie auch bei vielen anderen Acts dieser Zeit später war das dann kein Problem mehr. Du hast gerade gesagt, Vorwürfe, dass die Stimme gepitcht wurde, so macht heute jeder gar kein Ding mehr. Es gab ja bei dir auch Gerüchte, dass du die Songs nicht selbst gesungen hättest, sondern eine gewisse Alexandra Prinz, glaube ich. War das was, wo du sagtest, so Leute, jetzt kommt mal runter, oder war dir das auch alles egal, weil es lief ja?
Nein, also Alex war ja immer ein Teil unseres Teams und insofern, wir waren immer fein und die Art und Weise, wie wir über unsere Zusammenarbeit geredet haben, war ja auch immer klar. Und dann wurde, keine Ahnung, immer mal mehr draus gemacht, als es eigentlich ist. Das hat mich dann eben nicht wahnsinnig aufgeregt, weil ich weiß ja, wie wir als Team alle zusammengearbeitet haben und habe halt auch irgendwie immer zum Beispiel einen Fokus darauf gelegt, irgendwie, dass Songs geschrieben wurden. Also, ne, also als junge Künstlerin war dann ganz oft, schreibt Songs nicht selber, dann habe ich eben angefangen, Texte zu schreiben und alles mit, also ne, bei den Sachen mitzuarbeiten. Da hat dann aber überhaupt keiner dann irgendwie das bemerkt oder das irgendwie nach vorne geholt. Und jetzt schreibe ich alle meine Songs selber, das ganze Album selbst geschrieben und ich schreibe für andere Künstler Songs. Da schenkt mir auch keiner einen Blumenstrauß für. Also es war offensichtlich eine
Zeit. Ein Blümchenstrauß.
Ja, es war offensichtlich eine Zeit, in der man dann einfach gerne so das Haar in der Suppe finden wollte und rumgebohrt hat, da wo man irgendwie das Gefühl hat, dass es sich lohnt. Interessanterweise erinnern wir uns alle mehr an die Sachen, die skandalig, hakig, problematisch waren, als all die Sachen, die gut sind. Also jetzt, wo ich dann eben alle meine Songs schreibe und auch für andere Künstler Songs schreibe, wird das einfach als selbstverständlich wahrgenommen und nicht hervorgehoben. Aber als ich es nicht getan habe, war es ein großes Ding. Und insofern, es gibt ja auch andere Künstler, wir erinnern uns, oder auch TV-Moderatoren, und wir erinnern uns nur an den Skandal und haben uns dann nie damit beschäftigt, mit der Aufklärung, weil das dann auch wahrscheinlich auch journalistisch nicht mehr so groß war. Und dann bleiben wir immer bei der Person hängen mit dem Problem. Und ich habe dieses Problem ja nicht, weil ich kenne ja meine Geschichte so.
Das war, glaube ich, auch, das ist auch einfach dieser Zeit geschuldet, dass damals einfach noch ganz andere Grabenkämpfe gab. Also wie du vorhin meintest, dass elektronische Musik einfach auch nicht als authentisch oder echte Musik wahrgenommen wurde. Also da waren natürlich auch noch in den entsprechenden Redaktionen sehr viele so alte Rocker, die dachten, ja, da ist keine E-Gitarre, das ist keine Musik, wobei ja schon in der E-Gitarre steht, dass es irgendwie was mit Elektronik zu tun hat und so. Da waren einfach noch andere Entscheider, glaube ich, so, die das alles nicht verstanden haben. Da würde ja heute kein Mensch mehr draufkommen, zu sagen, elektronische Musik ist nicht echt. Das kannst du einem jungen Menschen überhaupt nicht
erzählen. Ja, und coolerweise sind ja auch alle Rockbands mit elektronischen Sounds jetzt verknüpft. Und das ist gut, dass wir uns, es ist auch gut, dass wir nicht mehr diese Gruppenaufteilung haben. Das ist Country und das hat kein, oder ne, das ist, oder bei uns ist die Volksmusik und das hat keinen Kontakt mit Leuten, die Popmusik machen, und die Rocker haben keinen Kontakt zu Leuten, die Dancemusik machen. Genau. Also bei der Echo-Verleihung früher, das war irgendwie ziemlich gruselig. Alle waren so in ihrem Lager und alle fanden andere doof. Und es wurde halt gar nicht so herzlich oder mit Freude geklatscht für den, den der Preis bekommen hat, sondern es war halt so die Verabredung, die Musikbranche trifft sich, um sich gegenseitig doof zu finden. Und das ist irgendwie, das hat so gezeigt, wie die Stimmung war. Ja. Und ich glaube, da sind wir Gott sei Dank weiter.
Das hat sich erledigt, ja. Das war ja auch so ein Verdienst der 90er, einfach, dass das dann ja alles auch so aufgebrochen ist, so zum Ende hin. Also dass es dann auch, gerade wenn man so klassische Rockmusik und elektronische Musik, dass das mit den vorhin angesprochenen Prodigy und den Chemical Brothers und Daft Punk und alles so, dass das alles so ineinander übergegangen ist, dass es dann Remix-Alben von Herbert Grönemeyer gab und alles, also das hat sich ja Bowie auf einmal Drum and Bass gemacht, also das war ja auch sowas, was in den 90ern sich dann auch nochmal ein großes Aufreger-Thema in der ersten Hälfte vielleicht waren, sich mit der zweiten eigentlich diese ganzen Mauern zusammengebrochen sind, und dass es heute eigentlich unvorstellbar ist, dass man sich damals noch irgendwie angefiest hat, weil man andere Instrumente benutzt, das ist ja auch albern.
Ja.
Was ja damals auch belächelt wurde, Stichwort Genres, Zuschreibung, gegeneinander, miteinander, war dieser Begriff Eurodance, und innerhalb dessen firmierte deine Musik ja eher so unter Happy Hardcore. Waren das denn Zuschreibungen, mit denen du was anfangen konntest, oder war dir das auch wurscht?
Also da habe ich mich als relativ junger Mensch und relativ neu in der Musikbranche auch nicht so mit beschäftigt. Also es ist aber klar, dass man irgendwie für Dinge einen Namen finden will. Und da gibt es natürlich auch definitiv Projekte, die sind, Da ist das Produzententeam, jetzt sage ich mal einfach ganz bewusst, geschlechtslos. Und das macht ein Konzept und sucht dann irgendwie nach Dingen. Aber das hat, finde ich, für mich nicht gegriffen, weil ich war ja da. So. Das war ja mein Ding. Und ich habe es genauso geliebt, wie es war. Und bin ja jetzt auch schlussendlich auch wieder zu dem Sound zurückgekehrt mit Raver Girl und mit den kommenden Releases wird Blümchens Geschichte musikalisch auch weitererzählt. Und das finde ich spannend, weil ich mich auch frage, wie kann man eigentlich diesen Vibe, diese Fröhlichkeit, diesen Enthusiasmus mit ins Heute bringen? Und ich habe mich da lange so vorgescheut, weil ich dachte, ah, dann wird das nicht, das ist schwierig, dass es wieder so erfolgreich wird. Und das stimmt. Also keiner von meinen neuen Releases kann das einholen, aber hey, ich habe mir einfach eine andere Haltung drauf geschafft, weil muss ja gar nicht. Es muss etwas sein, was mir gefällt, mir Freude macht und dann kann damit passieren, was eben damit passiert. Es ist nicht wichtig, dass es mindestens genauso erfolgreich wird wie Herz an Herz. Es ist eine Möglichkeit, aber natürlich ist es ein bisschen wie ein Lottogewinn, so ein Smash-Hit zu haben. Aber mir als Songwriterin und Musikerin macht es einfach Spaß, irgendwie ab und zu im Studio irgendwie die Geschichte weiter zu erzählen.
Es gab ja mal grob gerechnet, so eine 15-jährige Blümchenpause, würde ich mal sagen, bis du dich vor 5 Jahren wieder dazu entschieden hast, mit dem Namen weiterzumachen. In dieser Zwischenzeit, wie bist du mit diesem alter Ego Blümchen umgegangen? Wie hat das auf dich gewirkt? Welche Rolle hat das immer noch in deinem Leben gespielt? Und wann war der Punkt zu sagen, jetzt lasse ich das nochmal so in mit allen Konsequenzen zu? Jetzt bin ich wieder Blümchen.
Also für mich war das ja auch, das Kapitel war so vorbei, weil ich auch das Gefühl hatte, diese Musik liegt einfach in der Vergangenheit. Und die 90er, ich hatte nicht die Fantasie, dass die 90er etwas werden könnten, wie wir eben jetzt 80er, 70er, 60er Jahre Partys feiern und uns dann dementsprechend anziehen. Aber die 90er sind ja auch sind ja auch Karnevalskostüme, ne? Du findest 90er Karnevalskostüme, oh ja. Und dann kannst du dir das anziehen und hast also quasi auch mit diesem Jahrzehnt etwas Ikonisches. Es gibt eben diese Looks, es gibt diese Dings, diese Drinks und es gibt diese Besonderheiten und die werden dann abgefeiert, gerade auf 90er Partys. Ich bin selbst halt beim Ausgehen auf einmal auf so einer After-Hour gelandet und da wurde dann Blümchen gespielt und ich nur so, bitte? Was ist los? Ich habe Buffalo Boots auf einmal wieder gesehen in Berlin an jungen Mädchen und dachte, die hätten die wahrscheinlich geerbt von irgendeiner Tante oder Schwester aus dem Keller gezogen, aber nein, das war die Neuauflage und auf einmal hat so diese 90er, die kamen wieder so hochgekrabbelt und es war schon so, dass viele Jahre Leute versucht haben, mich dazu zu motivieren, auf die Bühne zurückzugehen und das hat mich nicht interessiert, aber irgendwann haben sie lauter und lauter und lauter geklopft und Oli P. rief mich an und meinte, hey, es passiert so viel und du bist nicht dabei. Und dann gab es eine Veränderung in meinem Leben. Ich war ja 10 Jahre am Theater und auch sehr glücklich in meinen ganzen Rollen, die ich dort gespielt habe. Aber es gab da gab es da auch so einen Wendepunkt. Und ich war einfach bereit für was Neues. Also ich glaube, ich hätte nicht gleich gewusst, dass es das ist. Aber das war irgendwie das Neue und das kam dann gerade recht. Und ich habe gesagt, okay, ich probiere es. Und durch die 10 Jahre am Theater war es aber auch möglich, so ein Charakter zu erschaffen. Also natürlich bin ich ich auf der Bühne, aber ich habe mir überlegt, was brauchen die Leute, wenn sie heute Blümchen sehen? Denn auf eine Art und Weise war ich ja mit 15 schon die beste Blümchen, ganz klar. Und dann ist, weil ich ja gelernt hatte, 10 Jahre lang eine Rolle zu bilden, einen Charakter aufzubauen, mir zu überlegen, was braucht diese Person für das Stück, für dieses Drama, für die Geschichte, war für mich dann irgendwie diese Überschrift geboren, Blümchen ist eine Superheldin, die aus der Vergangenheit in die heutige Zeit reist, um den Leuten Glück, Freude, Euphorie zu bringen. Und deswegen sehen meine Outfits auch so aus, dass es eben möglich ist, dass man auf der Bühne sagt, okay, wow, irgendwie cool, Fragezeichen, oder wow, das ist stark, oder das ist auf jeden Fall bunt oder präsent, oder dass die Leute irgendwie auch sich nicht damit beschäftigen, wie viel Zeit vergangen ist, sondern dass das irgendwie fresh wirkt und dynamisch wirkt. Und mein Wunsch war von Anfang an, wenn wir das machen, dann soll Blümchen aber auch irgendwie ans Heute anknüpfen. Und mit allem Respekt vor meinen Kollegen, die in diesem 90er-Jahre-Olymp sehr, sehr glücklich sind, das war für mich ganz, ganz klar, dass ich diesen Crossover schaffen will. Und ja, Gott sei Dank gelungen mit den tollen Features, mit meinen wunderbaren Songkollegen aus der Vergangenheit und auch in Zukunft. Und eben auch ganz klar mit dem Ergebnis, dass ich Bookings habe auf Festivals wie den Deichbrand oder ja, all den anderen, auf denen ich war.
Hat sich die, so aus dem Abstand kommen, hat sich die Musikindustrie, also die Branche, in der du wieder bist, verändert? Vielleicht sogar zum Positiven? Also gibt es Sachen, bei denen du denkst so, boah, Gott sei Dank gibt es das nicht mehr, was es in den 90ern noch gab oder so? Wie ist dein, das professionelle Umfeld, Zusammenarbeit mit Labels, Bookern, Medien? Hast du den Eindruck, dass es einfach auch eine Rückkehr in die gleiche Landschaft, die es damals schon gab, oder haben sich da auch ein paar Dinge verändert?
Es hat sich wahnsinnig verändert und da gibt es natürlich wahnsinnig tolle Phänomene dabei. Zum einen kann jeder Künstler für sich selbst einstehen, kann sich sichtbar machen durch die sozialen Medien, kann dafür sorgen, dass die Musik bereitgestellt wird und gehört werden kann. Das ist total toll. Man muss nicht auf das Gremium Plattenfirma warten und dann vielleicht auf die 5 Nasen, die darüber entscheiden, ob dein Video bei Viva gespielt wird oder bei MTV oder ob die Redaktion von Bravo dich für sweet genug hält und was über dich bringt. Diese Gremien, die hat man übersprungen. Man kann selbst für sich wirksam werden. Das Problem ist, das können leider alle. Und dadurch verwässert es. Aber die Chance ist für jeden da, sich irgendwie sichtbar zu machen und die Mittel der heutigen Zeit zu benutzen und sich unabhängig zu machen von so der klassischen Plattenfirma, die ja auch, also die Plattenbranche hat ja wahnsinnige Veränderungen durchmachen müssen, weil die zum Teil wie Behörden waren und das nicht mehr gegriffen hat, weil wir auch anders Geld verdienen. Also das ist ja ein großer Punkt. Ich kann zwar dafür sorgen, dass Leute meine Musik hören, aber ich verdiene nicht wirklich viel dabei. Und irgendwie ist das etwas, was auch ein bisschen manchmal wahrscheinlich Musikern übel genommen wird, wenn es aber darum geht. Die machen ja nicht nur Musik, weil es ihre Leidenschaft ist, sondern es ist wichtig, davon leben zu können. Und das ist auf eine Art und Weise schwieriger geworden. Also zum Beispiel war es früher selbstverständlich, dass man eine CD irgendwie verschenkt, aber das ist ja, also keiner würde, der Bäcker verschenkt ja auch nicht einfach sein Brot. Und heute verschenkt man per se seine Musik, weil über die Streaming-Dienste ja kaum was bei den Künstlern landet. Ja. Also es ist schwierig geworden in dem Sinne, dass dann das Budget nicht dafür da ist, um die coolen Videos zu machen. Also wir alle, die wir in Deutschland Musik machen, wollen ja mindestens so coole Videos haben wie die Amerikaner.
Ja.
Aber das ist echt eine Frage, wie man das finanziert. Also muss man auf anderen Ebenen wirksam werden. Man muss irgendwie auf 360 Grad irgendwie aktiv sein, am besten hier den Merch haben und das noch machen. Also man muss viel fleißiger sein auf eine Art und Weise. Es reicht heute eigentlich nicht, nur Musik zu machen.
Dieses Kredibile, dieses Coole, obwohl du ja aus einem Genre kommst, was von außen hin oder von irgendwelchen Snobs, wem auch immer, irgendwie belächelt wurde, nicht ernst genommen damals, hast du es immer früh schon geschafft, in andere Branchen und anderen Leuten nicht anzuecken, sondern mit denen zusammenzuarbeiten. Also ganz früh hast du ja mit Bela B. einen Song gemacht, Turbo Negro Cover zum Beispiel, dein Album.
Ja, das war ultimativ cool.
Ich würde auch immer mit Bela B. einen Song machen. Oder mit Blümchen. dein Album Die Versuchung 2006, das wusste ich gar nicht, das habe ich jetzt neulich erst gelesen, ist ja von Bernd Begemann geschrieben oder mitgeschrieben worden. Und von Michel van Dijk, der ja auch echt produzierte, mitproduziert. Ne?
Ja.
Und also da schon wieder Namen, die man vielleicht von außen nicht sofort mit Blümchen assoziieren würde. Und so ging es dann ja weiter. Du hast gerade die Festivals genannt, Bela B., du hast, ich glaube, 2011 Superpunk gecovert.
Yes.
Du, Lords of the Lost, also Blümchen auf dem Metal-Festival. Gut, Wacken macht das ja seit Jahren, dass sie da genrefremde Leute holen. Ich glaube, Heino war da, Otto, ich bin mir nicht ganz sicher. Also Leute, die eigentlich nichts mit Metal zu tun haben. Was ich super cool fand, ist, dass du in Jerks mitgespielt hast, mit Christian Ulm und Farid Yardim. Da bist du, glaube ich, wenn ich richtig erinnere, spielst du die Mutter des unehelichen Kindes von Farid.
Yes.
Das war super lustig. Also auch so aha, Selbstironie und kam super an. Du bist kein belächelter Ex-Star von damals, sondern du giltst halt immer noch als cool und sympathisch. lange Frage, lange ausgeholt für die kurze Frage. Was steht noch auf deiner Bucketlist?
Nächstes Jahr gehe ich auf Jubiläumstour, 30 Jahre Blümchen.
Stimmt, ja, 95, stimmt.
Das ist, wow, wow. Das ist etwas, was unglaublich toll ist und da laufen die Vorbereitungen. So ganz klar habe ich diese Bucketlist noch nicht geschrieben. Ich bin auch nicht der Typ für das definitive Ziel, das zu erreichen ist, sondern ich stelle gern einfach mich auf und lasse dann Dinge kommen. Und das ist irgendwie ganz gut, weil man dann überrascht wird. Also wie auch jetzt derzeit diese riesengroße Edeka-Kampagne. Das ist ja, glaube ich, so ein ultimativer Traum und ein Goal, aber so groß hätte ich gar nicht denken können. Und ich glaube, wenn man seine eigenen Wünsche nicht zu klar definiert, dann kann es besser kommen.
Merkst du, wir sprachen eben über Kinder, neue Generationen, die diese Musik entdecken. Du hast selbst Features, nicht, dass du nicht mehr angesagt wärst, wir sprachen darüber, dass das alles immer noch wunderbar läuft, aber du hast mit Finch einen Song aufgenommen, Herzalarm, Domitiana, SOS, wir sprachen kurz drüber. Merkst du, dass auch durch solche Features neue Leute kommen, die ich vielleicht nicht von damals kannten?
Ja, und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also man kann natürlich niemanden zwingen, mit einem Musik zu machen, aber wenn der Vibe da ist und der gegenseitige Respekt, dann ist das natürlich was ganz Herrliches. Und das ist natürlich ultimativ schön, dass die Kontakt haben zu jemandem, der ihren Weg beeinflusst haben und ich dadurch natürlich auch introduced werde zu Leuten, die vielleicht noch nicht so viel mit Blümchen in Berührung hatten, denn ist ganz klar, wenn du Gen Z bist, dann ist das nicht der Sound deiner Zeit, aber durch Leute wie Domitiana und Finch und Baby Benz und Chiago wird es automatisch so sein, dass der Algorithmus den auch irgendwann Blümchen serviert und das ist wirklich so ein wunderschöne, das ist etwas aus der Neuzeit, das herrlich ist und das wollte ich noch anfügen. Alles, was wir Künstler im Katalog haben, ist immer zeitlos da. Denn früher wäre so ein Album wie Die Versuchung einfach verschwunden. Mhm. Und durch unsere Streamingdienste wird es dir irgendwann serviert und du kannst es entdecken. Und das ist für immer da. Und das bekommt dadurch natürlich etwas Zeitloses, was wundervoll ist.
Zeitlos, gutes Thema. Unser Buch, was ich im Vorgespräch in die Kamera hielt, hieß oder heißt immer Back for Back Good. For Good. Du hattest auch mal einen Podcast. Du hattest mal einen Podcast, der so hieß.
Ja,
so mit Aaron Troschke zusammen.
Schlau, dass ihr diesen Namen genommen habt.
Ja, wir dachten, was bei Blümchen Erfolg hat, kann bei uns nicht verkehrt sein. Den Podcast gibt es nicht mehr, aber hast du da irgendwas für dich noch aus den 90ern oder über die 90er gelernt, was du vielleicht nicht wusstest, obwohl du quasi einer der Main Protagonists warst hier in Deutschland?
Nee, ich glaube, wenn ich bei Wer wird Millionär nur 90er-Fragen gestellt bekommen würde, boy, ich hätte diese Millionen.
Aktuelle Single Raver Girl ist dieses Jahr erschienen. Du hast eben angedeutet, da kommt noch mehr. Die 90er sind also wieder da, immer noch. Und Blümchen ist es auch wieder. Could be worse, finde ich. Stefan, möchtest du noch etwas fragen? Jetzt haben wir die Chance.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses schöne Gespräch.
Bedanke mich auch.
Vielen, vielen Dank, Jasmin. Alles Gute dir. Wir sehen uns an der Bushaltestelle, also ich dich zumindest.
Ja, ich wink dann fröhlich zu. Tschüss.
So bleibt uns nur zu sagen, piep, piep, unsere lieben kleinen Satelliten. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die vierte Ausgabe der zweiten Staffel von Never Forget, der 90er Podcast mit Fabian Söldhoff und meiner Wenigkeit Stefan Rimbrosanis und vor allem Jasmin Wagner, Königin Blümchen.
Mir fällt noch ein, wir haben unsere Hörerinnen und Hörer in der ersten Staffel Never Forgetties genannt.
Das haben wir aber dann doch forgotten.
Das greifen wir hiermit wieder auf, so wie die Kaulitzes ihre Fans Kaulquappen nennen.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Tschüss.
Never Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehm-Rosanis.